Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Lieber Herr Bischof, Herr Weihbischof, liebe Schwestern und Brüder, vielen Dank für die Begrüßung, Herr Hülfenhaus, und auch für die Einladung. Das Ende der Illusionen, Herr Weihbischof Hauke, Sie sagten gerade, als Sie das lasen, ich habe keine Illusionen mehr, ich habe Visionen. Das ist ein schöner Kommentar zum Vortragstitel. Vielleicht können wir ja bei den Visionen dann in den Austausch kommen. Aber ich glaube, dass wir doch nochmal, und das ist auch eine wichtige Aufgabe, wie ich Pastoraltheologie verstehe, doch nochmal schauen müssen, wo sitzen die inneren Bilder, mit denen wir arbeiten und an denen wir uns häufig abarbeiten und die dann auch nochmal so etwas wie so eine hohe Frustrationsdichte mit sich bringen. Und ich möchte ein inneres Bild nennen, das so sehr stark eigentlich aus dem 20. Jahrhundert kommt, aber eigentlich davor widersprochen war, eigentlich seit 2000 Jahren oder länger als 2000 Jahren, nämlich das Bild, dass der Mensch religiös ist. Der erste, der, wenn ich das richtig sehe, wirklich lauthals widersprochen hat, war Eberhard Tiefensee. Das wissen Sie wahrscheinlich, die Studierenden hier von der Fakultät kennen das mit dem Homo A-Religiosus. Das muss man aber sagen, ist etwas, was, dann sagte man, okay, das ist da im Osten Deutschlands und der hat ja auch diese Erfahrung da. Und ich erinnere mich noch, dass als nach der Wende in den 90ern gab es so ein bisschen so die Mentalität, nicht nur, dass man die westdeutsche Kirchenstruktur auf den Osten legen wollte, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gab auch so ein bisschen die Tendenz, okay, jetzt ist das Missionsland. Also jetzt werden die 5 neuen Länder, jetzt werden die Zeit der Aussaat kam damals und so weiter. Um diese Themen ist es merkwürdig still geworden, weil nämlich sich offenbar das andere eingestellt hat. Nicht der Westen hat den Osten missioniert, jetzt mal auf Deutschland beschaut, sondern Westeuropa hat sich in Gänze säkularisiert. Und ich beginne gleich mit Daten. Und seit 2015 sagen wir sogar, dass der säkularisierende Trend sich eigentlich in allen Weltreligionen zeigt. Säkularisierender Trend meine ich, dass der Gottesglaube, so wie wir in den drei monotheistischen Religionen Gott auffassen als eine Person, noch niemals als dreifaltiger Gott, das ist ja was spezifisch Christliches, dass dieser Gottesglaube lebensweltlich unwichtiger wird. Das heißt nicht, dass es keine starken Auseinandersetzungen gäbe um Religionen, die laut sind. Aber der Gottesglaube an sich, im täglichen Vollzug, im Gebet, darin, dass er etwas ist sozusagen als eine Lebensmatrix, das wird in allen monotheistischen Religionen, und deshalb jetzt mal die erste Folie, wird das geringer. Und ich habe Ihnen diese Tabelle, die ist von 2020 aus einem Artikel aus den USA mitgebracht, wo man einfach mal den Zeitraum 2007 bis 2019 analysiert hat. Und dann können Sie es einigermaßen sehen. Also es sind verschiedene Länder. Deutschland ist gar nicht dabei. Aber wichtig war den Forscherinnen und Forschern, dass sie zeigten, dass die USA das einzige moderne Land sind, das Modernisierung und Religion zusammendenkt. Das dachte man ja lange in der Religionssoziologie, dass das nicht stimmt. Sondern dass in den USA, das ist der ganz untere Balken, Säkularisierung auch völlig durchschlägt. Also es war ja lange so die Annahme, da wo Religion und Moderne zusammenpassen, das ist zumindest in den USA so. Also stimmt die alte Säkularisierungsthese nicht, dass Moderne und Religion im Widerstreit stehen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen jetzt auch nach Corona, dass in den USA die ersten auch presbyterianischen Kirchen schließen. Also es geht durch alle Konfessionen und alle Religionen durch. Es gibt in Asien, das ist nochmal, muss man nochmal gucken, wie monotheistisch das generell war, aber gibt es auch deutlich die Tendenz in einigen Ländern, bis auf ein paar, wo man das feststellen kann. Aber sonst kann man sagen, der Monotheismus ist auf der ganzen Welt auf dem Rückzug. Wer sich ein bisschen auskennt mit den Achsenzeittheorien, kann darüber nachdenken, ob sich da sozusagen Bogen schlägt. Das wäre ein weiterführender Diskurs. Da bin ich gerade ein bisschen dabei zu forschen. Aber der Monotheismus ist auf der ganzen Welt auf dem Rückzug. Aber, und jetzt kommt die Formel, die ich dazu immer gerne gebrauche, Säkularisierung ist, und das ist auch der Stand der Religionssoziologie seit 2015, ein Megatrend, aber kein Universaltrend. Das heißt, der Gottesglaube verschwindet als sozusagen gesellschaftliches Phänomen beziehungsweise als etwas, worauf man sich gesellschaftlich gemeinsam bezieht und auch lebensweltlich, wie gesagt. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendwann in einer ganz gottlosen Welt leben. Nur Gottesglaube wird geringer und individueller, singulärer. Ich möchte Ihnen das nochmal demonstrieren an einem Land wie Österreich. Man sagt ja immer eigentlich die klassischen protestantischen Länder, das war ja auch lange ein Narrativ, um die Säkularisierung im Osten Deutschlands zu erklären, die klassisch protestantisch geprägten Länder oder Landstriche sind säkularisierungsaffiner, also Skandinavien und die Niederlande und so. Aber auch Österreich, also ein klassisch katholisches Land, in Italien gibt es ähnliche Werte, das muss ich jetzt nicht zeigen, könnte ich Ihnen auch zeigen. Schauen Sie sich mal an, einfach von 2016 bis 2020, und schauen Sie sich eben an, wie die blaue Säule, das ist die nicht wichtig Säule, ob Religion im Leben der Menschen eine Rolle spielt, wie diese blaue Säule, wie die innerhalb von 4 Jahren gestiegen ist. Von 47 auf 68%. Erosionsartig. Dass Menschen sagen, Religion ist für meine Lebensdeutung, gerade Corona war der Anlass, gerade wenn es darum geht, Kontingenzen zu deuten, also Lebensbegrenzungen, eine klassische Definition von Religion heißt Kontingenzbewältigung, dann brauche ich Religion dazu nicht. Ja, noch 19% sagen, dass sie wichtig ist. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob die Leute in den Gottesdienst gehen oder so, sondern erstmal so, spielt das überhaupt eine Rolle in meinem Leben? Und wenn wir das sehen, dann, glaube ich, müssen wir wirklich, ob das eine Illusion ist, weiß ich nicht, aber wir müssen nochmal, sind auf uns selber zurückgeworfen, nämlich mit der Prämisse, und das ist das, was Eberhard Tiefensee eben schon sehr lange sagt, braucht jeder Mensch wirklich Gott? Ist jeder Mensch religiös? Hat er ein transzendentales Existenzial? Um noch Marana zu zitieren, der ja darauf sozusagen seine Theologie aufbaut. Das heißt, wir müssen an unsere eigenen Illusionen, Prämissen ran. Denkvoraussetzungen, die wir für unser Denken und eben auch für unsere Pastoral sehen. Ich sage mal aus einem Beispiel aus der Kasualpastoral. Brauchen diese Leute, also brauchen Menschen, die zu uns kommen oder die mit uns Kasualien feiern, ihre Lebenshöhepunkte bei der Firmung und so, haben die wirklich eine Sehnsucht nach Gott? Oder ist da auch das Ritual vielleicht nochmal stärker? Und dann ist natürlich die Herausforderung, Herr Weibischof, Sie haben das ja auch gemacht, in dieses Ritual den Gottesglauben einzuspielen. Das macht das ja nicht, das liest das ja nicht aus. Aber erstmal, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, dass das, was wir ein allgemeines religiöses Bedürfnis nennen, dass das so zumindest empirisch nicht festzustellen ist. Das heißt, um das zusammenzufassen, wir haben so etwas wie eine Quasi-Religiosität und ein sogenanntes religiöses Feld nennt man das. Quasi-Religiosität ist das, was sehr stark auf dem Vormarsch ist. Ich habe mal ein paar Bilder hier. Das Joggen am Sonntagmorgen zum Beispiel. Dann die Yoga-Geschichten, ja, all diese Dinge. Also man hat die verschiedensten Sektoren, in denen Menschen Sinndeutung, Lebenstransformationen begehen. Und die sind eben nicht zwingend religiös. Man kann natürlich sagen, das ist das, was Thomas Luckmann seit den 60er Jahren gemacht hat, macht er heute auch nicht mehr, zu sagen, das ist Religion. Dann ist alles Religion. Dann ist Weight Watchers Religion, dann ist alles Religion. Man kann aber auch sagen mit Hans Joas, das sind Transzendenz, Transzendierungspraktiken, die aber nicht die Transzendenz anzielen. Das heißt nochmal, Transzendierung und Transzendenz zu unterscheiden. Gerade aus pastoraler Sicht, glaube ich, wäre das ein Realismus, der uns hilft, auch gegen Frustrationen anzuarbeiten, dass wir den Leuten nicht ein Bedürfnis unterstellen, das sie gar nicht haben, sondern wirklich sagen, okay, ihr transzendiert euer Leben bei uns und das ist auch legitim. Toll, also das ist ja nicht pastoral, aber eure Transzendierung, die schließt nicht notwendig ein, dass ihr damit Gott anzielt. Ja? Also diese Unterscheidung zwischen Transzendierung und Transzendenz ist wichtig. Und dann zum Beispiel, als ich in Münster Studierendenpfarrer war, hatte ich häufiger sonntags morgens um 9 Uhr die Messe außerhalb einem Kloster außerhalb der Stadt. Und dann bin ich am Aasee, wer Münster kennt, vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Und sie glauben gar nicht, was da los war um 8:30 morgens. Ja, also so oben links. Ne? Oder wie groß die Brötchenschlangen sind um die Zeit. Also das Argument, sonntags morgens, das ist zu früh, das zählt, glaube ich, nicht. Oder als ich Kaplan war, sagte man mir, Kaplan, stellen Sie doch die jungen Kinder nicht auf um 8:30 zur Frühmesse, das ist zu früh, die müssen die ganze Woche aufstehen. Der örtliche Sportverein traf sich vor der Kirche, um zum Auswärtsspiel zu fahren, auch um 7:45. Ja? Die dürfen das, oder die haben sozusagen ein Angebot, das offenbar stärker ist als unser Angebot. Ja, um das mal etwas einfach zu kontrastieren. Das heißt, Transzendierung ja, auf unterschiedlichste Weise, wir gucken uns gleich an, wie das funktionieren kann. Transzendenz nicht zwingend. Ja? Und Religion in ihrem klassischen Sinn verschwindet nicht, sondern wird auch, und das ist dieses religiöse Feld, mitunter sehr laut, das sind die fundamentalistischen Bewegungen, aber auch sie wird sehr divers. Also es gibt Jugendliche, die nur zum Weltjugendtag hinfahren und da ihre religiöse Erfahrung machen. Das reicht ihnen. Oder ihre Transzendierungserfahrungen. Wir haben nicht mehr zu bestimmen, welche Erfahrungen die da machen oder welche sie zu machen hätten. Ja? Und dann fahren sie in 4 Jahren wieder oder in 2 Jahren wieder zum Weltjugendtag. Oder dann docken sie bei einer TC-Gruppe an und so. Ne? Und dann mischen sie sozusagen vielleicht ein bisschen Buddhismus in ihren Glauben. Ja? Also das sind Phänomene, auf die wir, glaube ich, diese hybriden Phänomene, auch auf die wir sozusagen mit einer klassischen Pastoral, aber auch mit einer klassischen Dogmatik gar nicht wirklich vorbereitet sind. Und wenn wir da Normativitäten gegenhalten, also Richtigkeiten gegenhalten, dann winken die Leute ab. Verstehen das doch niemals, worum es in solchen Streits geht. Also das ist wichtig. Religion verschwindet nicht, sondern diversifiziert sich. Und generell gibt es ein quasi-religiöses Feld. Also ich nenne nicht alles, wo Menschen sich transzendieren, religiös, weil man auch, glaube ich, den Leuten damit Unrecht tut. Wenn man sie fragt, es gibt eine Studie aus Bielefeld zur Spiritualität, das ist auch so ein schöner Begriff. Und empirisch wird da gefragt, was verstehen Sie unter Spiritualität? 12 Formen kommen daraus. Und 1 bis 2 Formen haben etwas Theistisches. Ja, also haben noch irgendwas so zu tun mit Gott. Ja, oder mit Transzendenz. Und wenn man dann sagt, oh, alle spirituell, die Leute sind alle spirituell auf der Suche, also braucht man uns, dann kann es sein, dass man ein wenig Etikettenschwindel betreibt oder der Realität nicht ganz auf die Spur kommt. Weil Spiritualität halt auch so ein Tankerbegriff ist für das, was ich gerade versucht habe, als Transzendierung zu beschreiben. Das braucht jeder Mensch, irgendwie Abstand nehmen vom eigenen, über sein eigenes Leben zu erzählen, das machen wir gleich auch noch. Das ist etwas, was irgendwie so ein Humanum zu sein scheint, aber eben nicht zwingend mit diesem theistischen Link. Ja, können wir ins Nächste. Haben Sie bisher Fragen? Haben Sie, wir gehen mal eben zurück. Das wäre vielleicht ganz gut, damit wir nochmal eben zurückgehen, bevor es jetzt inhaltlich einen Schritt weiter geht. Haben Sie hier Fragen? Ganz kurz. Verständnisfragen vor allen Dingen. Die Diskussion machen wir nachher. Ja.
Und nochmal zu der ganz anderen Kostenfolie.
Ja, gehen wir eben zurück. Ja, gerne.
3-4% Minus in der Bahn. Das zeigt nochmal die fortschreitende Säkularisierung.
Wo sind Sie gerade? Bei der?
Ja, dass die in den USA am stärksten ist.
Am schnellsten. Am schnellsten, genau. Mit am schnellsten. Ja, genau.
Das ist bei den ersten 4, das ist das Tempo.
Es geht um den Jahreszeit, es geht um von 2007 bis 2019. Was in diesen 12 Jahren, wo sozusagen die höchsten Ausschläge sind in der Zeit. Und das ist sozusagen das ist von dem Engelhardt aus den USA, ein klassischer Säkularisierungstheoretiker, der eigentlich der Religion gar keine Kraft mehr zugesteht, muss man sagen. Aber der hat halt seit 30, 40 Jahren redet er von Säkularisierung, und das war 30, 40 Jahre nicht so en vogue, wenn man sagt, dass das Individualisierung. Und jetzt sagt er, und jetzt zeige ich euch nochmal, dass ich recht hatte. Das sind so ein bisschen so diese Folie. Aber man kann da natürlich auch ein bisschen was rauslesen, weil es objektive empirische Daten sind. Ja. Okay, können wir einen Schritt weitergehen? Ja. Ich habe mir überlegt, dass ich bei Ihnen vielleicht ein bisschen was aus der Habil mache, weil das hier entstanden ist und sozusagen die Habil abgedatet mit neuen Gedanken und nochmal, aber der Urgedanke ist gleich. Ich habe mich selber gefragt bei der Habil, auch aus der eigenen pastoralen Praxis, haben wir eigentlich nur ein Kirchenproblem? Ja? Haben wir eigentlich nur ein Kirchenproblem? Oder haben wir nur ein Gottesproblem? So die große Frage von Baptist Metz, durch Walter Kasper stark gemacht nochmal, aktuell, Gott wird fraglich. Haben wir nur, das haben wir auch natürlich, auch ein Theodizee-Problem, ganz klar. Aber stoßen die meisten Leute überhaupt vor zu diesen Fragen? Das ist nochmal die nächste Frage. Weil die Erfahrung, zumindest meine Erfahrung, aber auch von vielen Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge, sagt ja oft auch, wir sind nicht nur schlecht. Wir fahren den Karren eben nicht nur vor die Wand in der täglichen Arbeit, sondern wir haben auch wirklich gelungene seelsorgliche Begegnungen. Und nicht nur subjektiv denken wir das, sondern das kommt auch zurück nach einer gelungenen Trauerfeier und so weiter. Menschen bedanken sich, sind dankbar für seelsorgliche Angebote, für eine gute Katechese, für whatever. Ja? Und trotzdem, und jetzt kommt dieses Trotzdem ist sozusagen der Kairos für meine Habil gewesen, trotzdem, auch dort, wo Kirche gut ist, natürlich ist sie auf vielen Feldern schlecht, das ist gar keine Frage. Und die derzeitige Kirchenkrise ist natürlich genau das, dieses Kirchenbild, ein assoziiertes Perfekter, der sich um alles perfekt halten will, dass es vor die Wand fährt. Aber auch dort, wo wir wirklich im seelsorglichen Kontakt gut sind, bedeutet das nicht zwingend, dass Glaube relevant wird. Bedeutet das also dieses, wir müssen besser werden, dann läuft der Laden, diesem Dogma hänge ich nicht so sehr an. Ja, natürlich müssen wir Qualität, aber die Qualität ist nicht der zwingende Schlüssel dafür, dass das Evangelium relevant wird. Interessanterweise, Augustinus wusste das auch schon, weil er sehr lange auch über die Frage nach dem Initium Fidei, wie passiert das eigentlich? Es ist ein Gnadenhandeln. Vielleicht müssen wir das auch neu lernen, dass es ein Gnadenhandeln ist, wie der Glaube beginnt. Das ist ja eigentlich die Frage, woran die Reformation sich entzündet hat. Ja, wie geschieht das? Gott und Mensch kommen zusammen. Aber nochmal in unsere pastorale Praxis gedacht. Dort, wir können Glaube nicht machen, um es so zu sagen. Und das ist auch, glaube ich, vielleicht eine Illusion des 20. Jahrhunderts. Dass man das machen kann. Wir bilden Gemeinden, wir machen das und das. Es gibt ja eine schöne RKW-Studie auch. Ne? Also wir machen da ganz viel und auch sehr gute Sachen. Das sagen Leute uns zurück. Aber der Säkularisierung an sich als Megatrend, die können wir damit nicht stoppen. Trotzdem Einzelnen immer etwas mitgeben. Einzelnen in dieser Diversität etwas Wichtiges mitgeben, und das melden die zurück. Aber dass wirklich Glaubensweitergabe dadurch so gelänge, wie wir es uns vorstellen würden, das ist, glaube ich, empirisch oder in Ihrer Arbeit, unserer Arbeit, doch zeigt sich, dass das nicht auf der ganzen Linie stimmt. Und das war die Frage, woran könnte das liegen? Woran könnte das liegen, dass das so ist? Das war für mich auch eine existenzielle Frage, sozusagen auch aus der eigenen seelsorgerlichen Praxis. Und weil das ja die Frustration ist, die sich auch in Pastoralkonferenzen, Diskussionen, in ganz vielen Gesprächen niederschlägt. Und für mich selber bin ich an den Punkt gekommen zu sagen, das ist eigentlich der größte, ja, wozu gibt's das Christentum? Wozu gibt es das? Und geschichtlich, glaube ich, kann man sagen, das lässt sich auch theologisch nachweisen, das machen wir gleich, Geschichtlich lässt sich sagen, dass das Christentum eigentlich eine Erlösungsreligion ist. Es geht dem Christentum um Erlösung. Es geht darum, dass der Mensch sich nicht selber den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Oder etwas anders gesagt, urmenschlich, das Wort, das dir gut tut, kannst du dir nicht selber sagen. Wir sind, etwas wissenschaftlicher gesagt, immer auf eine Alteritätsstruktur angewiesen. Und das Christentum sagt, ja, diese Alteritätsstruktur, also dass das Heil außerhalb deiner selbst ist, das ist Jesus Christus. Durch das Heilswirken Jesu Christi, durch die Offenbarung, gibt es das, ist das das Angebot, das du für dein Leben brauchst, damit du sozusagen aus dem Schlamassel deines eigenen Lebens herauskommst, etwas kurz gesagt. Die großen Kirchen der Urkirche waren Erlöserkirchen. St. Johannes im Lateran zum Beispiel. Ja? Die erste, wichtigste Kirche ist eine Erlöserkirche. Bevor der Johannes kam, war das eine Erlöserkirche. Sie können den Römerbrief lesen. Sie können, ja, es geht immer darum zu zeigen, weshalb gab es das Christusereignis um unseres Heiles willen. Ja, die ganze Bibel ist da voll von. Und die ersten Christen konnten offenbar angeben, der Franz Dünzel aus Würzburg, der verstorbene Kirchenhistoriker, hat das gezeigt, dass sich mit der Taufe in ihrem Leben etwas qualitativ veränderte, zum Besseren hin. Sie konnten das benennen, was das war. Natürlich in der Bilderwelt der damaligen Zeit. Und deshalb die These, diese Zahlen haben unter anderem, natürlich haben wir eine Kirchenkrise nochmal und wir haben Menschen, die an Gott verzweifeln, wir wahrscheinlich auch manchmal oder häufig, aber wir haben auch vor allen Dingen eine Leerstelle dort, wo wir unser Urangebot Menschen anbieten möchten. Nämlich, dass sie von ihren Sünden befreit werden, dass sie ein ewiges Leben bräuchten und so weiter. Das ist alles dieses Erlösungsnarrativ. Sondern wir haben eine Gesellschaft, die nicht mehr von Erlösung spricht, sondern von Selbstoptimierung. Es gibt eine neue Habil in der Soziologie, Soziologie der Selbstoptimierung. Eine junge Soziologin hat die geschrieben. Das heißt sogar, die Soziologie ist mittlerweile auf dem Trip, zu sagen, okay, Kontingenzen sind nicht vorbei. Das war die alte Säkularisierungsthese, die sagt, die Moderne, die schafft irgendwann alle Kontingenzen ab. Nein, die sind nicht vorbei, aber der Umgang mit der Begrenzung des Lebens, der hat sich fundamental verändert. Das macht der Mensch heute selber. Durch Selbstoptimierung. Und vor allen Dingen als Theologinnen und Theologen müssen wir sagen, Gott spielt in diesen Praktiken keine Rolle. Sondern jeder möchte alt werden, aber niemand möchte alt sein. Ne? Also nochmal so diese ganze, ja. Der Körper wird zu einem ganz wichtigen Ort, an dem ich zeige, wie fit ich bin, ja letztlich wie erlöst ich bin. Ja? Und das Interessante ist dann, ich habe jetzt mal diese Google Watch da genommen, das Interessante ist dann, man entledigt sich nicht alter Autoritäten. Die Bischöfe haben nichts mehr zu sagen. Natürlich, die Kirche hat nichts mehr zu sagen, aus berechtigten Gründen. Aber man unterwirft sich neuen Autoritäten. Das ist das Verrückte. Also so eine Tracking Watch, die kann einen ganz schön im Atem halten. Ja? Man unterwirft sich neuen Autoritäten. Ich lebe in Holland, das ist das Geburtsland des Kapitalismus. Die Autoritäten in dem Land sind die Banken. Ob sie eine Hypothek bekommen, ob sie hypothekwürdig sind. Und ich bekomme mit in der Nachbarschaft, was Menschen tun, damit sie eine Hypothek kriegen. Sie müssen die Wohnung so verkaufen, dass sie sozusagen zum Marktwert ist, weil die neue Wohnung noch nicht fertig ist. Und das halbe Jahr, bis die neue Wohnung fertig ist, damit sie das Geld dafür bekommen und dann den Kredit für die neue Wohnung bekommen, das Geld, und deshalb ziehen sie ein halbes Jahr in Wohnwagen. Wenn das mal nicht eine Autorität ist, die das sagt. Ja? Und so können wir unser ganzes Leben durchbuchstabieren. Autoritative Strukturen haben sich nicht, die klassischen natürlich, die sind aufgelöst. Aber sie haben sich auch verschoben. Genauso wie die Kontingenzpraktiken sich verschoben haben. Sie sind nicht weg. Nur unser Job fällt darin eben sehr stark aus. Oder eine andere Autorität eben, was ich mit dem Sportverein sagte. Das heißt, es gibt natürlich noch diese Autoritäten. Und die können manchmal ziemlich gnadenlos sein. Vielleicht gnadenloser als das, was wir zu bieten hätten. Aber sie existieren noch. Nach Corona eben dieses Bild nochmal. Ja. In der Corona-Zeit war es sehr interessant, dass das eigentlich so das Reisen und die Mobilität mit dasjenige waren, was, es gibt auch Untersuchungen zu, was mit am meisten vermisst wurde. Ja? Dass man nicht mehr wirklich arbeiten gehen konnte und so, dass man sozusagen seine Mobilität einstellen musste. Gerade im Urlaub. Das war mit eines der schwierigsten Felder. Und deshalb so diese Frage nach dem Paradies, das sich auf die Erde geholt hat, eben an andere perfekte Orte. Es gibt einen Soziologen, der dann dieses, was ich Ihnen versucht habe, gerade ein bisschen paraphrasierend darzustellen, in einen schönen Satz gebracht hat. Nämlich so. Die großen Inhalte des Erlösungsgedankens sind keineswegs gegenstandslos geworden. Sie finden Anwendung auf die Welt, in der wir leben, und auf ihre innerweltlichen Beziehungen. Das wollte ich Ihnen gerade verdeutlichen. Schuld und Vergebung trennen jetzt nicht mehr Gott und die Menschen, sondern die Menschen untereinander. Das kommende Reich ist von dieser Welt. Den Heilsbotschaften werden neue Felder zugewiesen. Das Jenseits wird durch Zukunft ersetzt. Sie müssen sich mal die Debatten anschauen, die wir derzeit alle führen. Es geht immer um die Zukunft. Immer, wir müssen gucken, dass die kommenden Generationen eine gute Zukunft haben. Christlich würde man sagen, oder hätte man in den vorigen Jahrhunderten gesagt, es geht um das ewige Leben. Das ist die klassische Botschaft. Es geht natürlich um das Hier und Jetzt, ganz klar. Es geht darum, Menschen zum Leben zu helfen, zu leben in Fülle auch schon hier zu helfen. Das ist ganz klar, diese einseitige Transzendenzfixierung, die war auch nicht christlich, wenn Sie in die Urkirche schauen und so weiter. Im Gegenteil. Es geht um Leben in Fülle, im Hier und Jetzt, aber auch in einer anderen Wirklichkeit. Und in der anderen Wirklichkeit, das fällt halt gesellschaftlich weg. Das heißt, wir docken pastoral da an, weil das ist, wo wir noch ein Joint Venture haben mit der Gesellschaft, wo es um Leben in Fülle im Hier und Jetzt geht. Wo Leben in Fülle sozusagen in dieser anderen Dimension, und das ist eben der Erlösungsgedanke, da wird es schwierig. Ja, schwierig, aber vielleicht auch herausfordernd. Weil Sie, glaube ich, auch bei Trauerfeiern und so sehr stark, ja, das ist eben dieses Neue, vielleicht die Vision, dass wir dafür werben dürfen, aufs Neue. Und zwar nicht in einer kulturpessimistischen Weise, im Sinne von, das ist alles schlecht. Also wenn Sie mich so verstehen würden, dass ich sagen würde, das ist alles schlecht, dann wäre ich ganz missverstanden. Aber in einer Weise, die das wertschätzt und sagt, und da kommt die erste Perspektive rein, aber für mein Leben gibt es noch eine andere Dimension, die wichtig ist. Und ich nenne die Gott. Oder ich freue mich darauf, sozusagen, dass ich nicht alles selber tun muss oder darüber, dass es einen gibt, der mein Leben begleitet, der mein Leben irgendwann vollendet und so weiter. Aber wir müssen, und das ist die Herausforderung, glaube ich, mitten dieser Koordinaten ganz neu für den Gottesgedanken werben. Und nicht durch Abwertung dessen, sondern durch eine liebevolle Aufmerksamkeit, würde ich sagen, wie unsere Kultur mit diesen Themen eigentlich umgeht. Und vielleicht, wenn wir ehrlich sind, gehen wir ja auch selber manchmal damit so um. Ja? Also, wie gehen wir selber mit Schuld um? Wie gehen wir, das ist ja die große Frage in unserer Kirche heutzutage. Bedienen wir auch die Mechanismen der Selbsterlösung oder auch der Kunst, es nicht gewesen zu sein? Das waren andere und so weiter. Gibt es wirklich auch in der Kirche so etwas wie ein sich unter das Kreuz stellen und so weiter? Ich glaube, das sind Zukunftsfragen, die ganz wichtig sind, wo wir Gottlob, glaube ich, mittlerweile hinkommen, dass wir die uns selber erstmal stellen müssen, bevor wir sie der Gesellschaft stellen. Ja? Das ist auch eine Frucht, dass wir erstmal in der Kirche darauf zurückverwiesen sind. Wie halten wir es denn selber mit der Religion? Bevor wir bei anderen sagen, ihr seid alle so weit weg. Ja. Aber nochmal zur Analyse. Das Jenseits wird durch Zukunft ersetzt. Sie können in verschiedene gesellschaftliche Bereiche schauen. Das passiert da. Ich habe Ihnen zur Illustration nochmal einen Totenzettel mitgebracht, um das nochmal sozusagen aus der Perspektive Westdeutschlands zu zeigen und nicht zu sagen, hier nur im Osten ist es säkular. Das ist aus einer Pfarrei, wo ich Weihnachten immer die Christmette feier, einem Dorf am Niederrhein. Und ich kenne den Verstorbenen persönlich, der war jede Woche in der Messe. Und es fällt eigentlich jeder theistische Bezug aus auf dem Totenzettel. Das Einzige, was ist, in Liebe und Dankbarkeit beten wir für. Ja? Und das war jemand, der war jeden Sonntag in der Kirche. Vielleicht hätte er den Totenzettel ja anders formuliert, aber seine Kinder, denen scheint das nichts mehr zu sagen oder zu geben. Ja? Also eines Morgens wachst du nicht mehr auf, die Vögel singen, wie sie gestern sangen und so weiter. Also eine völlige immanente Deutung dessen, was da passiert. Wie gesagt, nicht Kulturbusiness, müssen wir einfach nur verstehen, was da passiert. Können wir nochmal das nächste machen? Genau. Und dann eben auch eine nicht irgendwie gearteter religiöser Bezug. Ja? Du bist frei, genau, ja, genau. Darauf möchte ich Sie halt hinweisen. Und wie gesagt, nochmal nicht kulturpessimistisch, wie sich Semantiken verschoben haben, von denen wir dachten, dass sie uns gehören. Ja? Und das tun sie nicht mehr. Und wie Normativitäten, die wir formuliert haben, Bibliotheken voll, sowohl kirchlich als auch theologisch, wie Normativitäten nicht mehr greifen. Also im Sinne von so und so muss es sein. So und so funktioniert der Mensch. Irgendwann kommt er auf Gott. Irgendwann stellt sie Gottes Frage ihm. Genau. Selbst im Tod nicht. Ich glaube, diejenigen, die im Beerdigungsdienst sind, die kennen das. Jungsul Khan, ein koreanisch-deutscher Kulturwissenschaftler, deutet das mit dem Tod so. In der heutigen Zeit, die bestrebt ist, jede Negativität aus dem Leben zu verbannen, verstummt auch der Tod. Er spricht nicht mehr. Ihm wird jede Sprache genommen. Er ist nicht mehr eine Weise zu sein, sondern nur noch das bloße Ende des Lebens, das es mit allen Mitteln aufzuschieben gilt. Der Tod bedeutet einfach die Endproduktion, das Ende der Produktion. Also Hahn sagt, das ist aus dem Gesamtkonzept, sagt er, eigentlich leben wir in einer neoliberalen Sklaverei, wenn man so will. Wir sind eigentlich sehr stark immer nur im Leisten, in der Leistungsgesellschaft, sind Sklaven des Leistungsgedankens geworden. Das ist sozusagen der neue Souverän, der neue Gott, der Gott des Leistens. Und da muss man produzieren, produzieren, produzieren. Wenn man das nicht mehr kann, dann ist halt vorbei. Dann ist es auch gut gewesen. Also in den Niederlanden, jetzt die neue Regierung, die es immer noch nicht gibt seit März, das sind, glaube ich, 10 Parteien, die sich einigen müssen, also viel höhere Diversität als in Deutschland. Da gibt es eben einen von D66, also D66, liberale Partei, Sie wissen ja, dass die Euthanasie in den Niederlanden schon viel, viel liberaler ist als in Deutschland. Und die haben jetzt wenn es diese Regierungskoalition wird, dann wird wahrscheinlich ab 75 die Möglichkeit, Euthanasie zu beantragen, ohne jede Indikation, gesetzlich verbürgt. Das heißt, sie können mit 75, auch wenn sie gesund sind, sagen, war gut. Das Ende der Produktion. Ich habe genug getan. Ja? Und die Normativität einer Gesellschaft, die sagt, der Mensch ist sich sozusagen auch gegeben oder geschenkt. So diese Normativitäten oder ganz geschweige der theologischen oder der kirchlichen Normativitäten sind weg. Die Normativität wandert völlig ins Individuum. Und deshalb ist es immer wichtiger, glaube ich, Menschen zu überzeugen oder Menschen sozusagen in ihrer Singularität zu lassen, aber eben auch Zeugnis zu geben und zu sagen, und für mich ist das und das wichtig aus den und den Gründen. Aber das ist eine ganz andere Gestalt von Pastoral und Kirche, als wir die sozusagen generell denken, dass sie richtig ist und funktionieren könnte. Ich möchte noch mal ganz kurz, nicht um Sie zu langweilen, aber dann doch auf die Frage hin, stimmt das denn mit dem Erlösungsgedanken so, noch mal eben so ein paar systematisch-theologische Stimmen einfangen, damit Sie nicht denken, ich biege meine These hier rum. Thomas Pröpper, ich gehe davon aus, dass mit dem Erlösungsgedanken in der Tat das für das Ganze des christlichen Glaubens Entscheidende auf dem Spiel steht. Also wenn Erlösung nicht mehr funktioniert oder nicht mehr gewollt und gebraucht wird, dann steht alles auf dem Spiel, sagt Pröpper. Jürgen Werbig, dass Gott rettet, ist die Grundvoraussetzung der Soteriologie. An ihr hängt die Relevanz des christlich geprägten Gottesglaubens. Das ist eben eine Hauptthese an meiner Habil. Der Relevanzdiskurs ist und war immer der Erlösungsdiskurs, weil sich in der Erlösung sozusagen die Frage mit wofür mache ich das oder etwas ganz salopp gesagt, was habe ich davon, nicht utilitaristisch verstehen, bitteschön, aber was verändert sich in meinem Leben, wozu ist mein Glaube gut und da, weil sich der sozusagen in der Erlösungslehre fokussiert, da kulminiert. Genau, Dorothea Sattler, mit der christlichen Erlösungslehre steht das Ganze der christlichen Gottesrede in Frage. Bevor wir überhaupt anfangen, von Gott zu reden, müssen wir eigentlich zeigen oder überzeugen oder Zeugnis geben dafür, was dieser Gott mit uns zu tun hat. Jetzt am Rande bemerkt, ich habe es gerade was von der Achsenzeit gesagt, können Sie gleich wieder vergessen, wahrscheinlich, das macht Hans Joas, wahrscheinlich ist der Gottesgedanke entstanden über den Erlösungsgedanken. Der Monotheismus entstanden über den Erlösungsgedanken. Also in dieser Zeit, in der sich sozusagen in vielen Kulturen der Monotheismus zeigt, der sogenannten Achsenzeit, ist es sozusagen über den Erlösungsgedanken. Wie kommen wir sozusagen ja, in ein besseres, in eine andere Form von Leben? Darüber ist der Gottesgedanke kulturell entstanden. Diese Folie ist kein Zufall, sondern die ist erstmal extra. Die ist leer. Wenn das stimmt, was die TheologInnen da gesagt haben, und wenn das ansatzweise stimmen sollte, was ich analysiert habe, natürlich sehr knapp, dann haben wir erstmal eine Leerstelle. Dann haben wir erstmal ein Produkt, was Menschen, viele Menschen für ihr Leben gar nicht mehr brauchen. Könnte vielleicht auch erklärbar werden, warum das mit der Evangelisierung, die man im Jahr 2000 so mächtig auch in Ostdeutschland betreiben wollte, nicht so geklappt hat. Das können Sie, wissen Sie besser. Oder warum, ja, Evangelisierung ist so ein tolles Tankerwort, aber irgendwie ja, scheint es ja nicht zu klappen. Zumindest nicht auf diese Weise im Sinne einer Rechristianisierung, wie es manche verstehen, gerade die über Neuevangelisierung sprechen. Könnte das damit zu tun haben, dass der Kern des Glaubens, dass der für viele Menschen einfach nicht mehr relevant ist, ob es Gott gibt und der etwas Qualitatives mit ihrem Leben zu tun haben will? Könnte das sein? Also deshalb, wie gesagt, nochmal zum Beginn, reicht es, dass Menschen Transzendierungen machen mit unserer Hilfe und das ist völlig legitim, völlig okay, aber dann sagen, okay, aber mit Gott, du bist ja der Onkel von der Kirche, du kannst über Gott reden, dafür wirst du auch bezahlt, glaubst du auch dran, aber nicht zu viel so, gibt's ja manchmal bei den Kasualien. Ja, Sie können den Text aus der Bibel, aber wir möchten unseren eigenen Text auch noch. Also, wie gesagt, nicht negativ, sondern einfach nur beschreibend, sondern was passiert da? Ne? Ich glaube, dass wir wirklich auch nach diesen großen Entwürfen des 20. Jahrhunderts, die sehr stark auf Korrespondenz immer Wert gelegt haben, sehr stark von der Überbrückung zu denken und so Korrelation und all diese Begriffe, die wir dafür haben, Interrelation und all diese Sachen, dass wir die erstmal sehr kritisch angucken müssen. Und gucken müssen, ist das in dieser Weise so empirisch valide? Stehen wir nicht wirklich eher auch vor der Leerstelle? Und das nochmal, nicht nur im Osten Deutschlands. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Sondern Sie haben eine ganz andere Form von Kirchlichkeit, andere Erfahrungen sicherlich auch mit diesen Fragen als ich. Aber das ist eben eine Erfahrung, die Sie vielfach uns auch voraus sind, die wir aus anderen Kontexten kommen und auch noch sehr viel stärker volkskirchlich und von diesen Korrelationsgedanken geprägt sind. Notwendig ist ein Prämissenwechsel. Nochmal, diese Bedürfnisprämisse würde ich das nennen. Jeder Mensch braucht Gott, ist religiös. Also das, was Eberhard Tiefensee schon vor vielen Jahren gesagt hat. Die zu wechseln in eine, ich würde das nennen, Diversitätsprämisse. Ja? Jeder Mensch kann Gott finden, braucht ihn aber subjektiv nicht unbedingt für sein Glück. Wenn wir das denken, dann würde ich sagen, sind wir auch erst in der Moderne, nämlich in einer freiheitlichen Gesellschaft angekommen. Dass wir den Leuten nicht ein Bedürfnis andemonstrieren oder anüberzeugen, das sie gar nicht haben. Sondern wenn sie wirklich aus sich sagen, und das bedeutet Gott für mich. Das bedeutet aber auch, nochmal gesagt, dass wir als Kirche das auch können. Was bedeutet Gott für uns? Und wenn ich auch jetzt etwas böse gefragt, was wäre, wenn Naturwissenschaftler beweisen, dass es Gott nicht gibt? Was würden wir machen mit unserer schönen katholischen Kirche? Würde sich was ändern? Jetzt einfach spitz gefragt. Ne? Ja? Aber das sind ja erstmal Fragen, die auf uns zurückwerfen. Neben der Schuldfrage, wie gehen wir mit Schuld um? Wie gehen wir eigentlich damit um? Ist Gott für uns notwendig? So, ne? Also diese Diversitätsprämisse finde ich ganz wichtig. Und ich finde sie, ich möchte da nicht schön reden, aber ich finde sie realistisch und ja attraktiv, weil sie nochmal zeigt, dass wir in einer interessanten Zeit leben. Wenn Gott eine Option werden kann und wir nicht wissen, wie er es wird, aber nicht werden muss. Edward Schillebecks hat das, der große Dominikaner-Theologe, auch Konzilstheologe, auf dieses Wort gebracht. Gott fällt nicht unter die Kategorie des Bedürfnisses, sondern des Verlangens und der Liebe. Eines nicht notwendigen Geschenks. Also, das ist, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, genau, das ist ein Bild, das war nach der Habil. Das ist doch, erst dann ist der Glaube doch wirklich das, was er sein soll. Frei. Wenn Gott nicht, wie Meister Eckhart sagt, behandelt wird wie eine Kuh, die wir melken. Also ich glaube an Gott, weil ich was davon habe, sondern weil ich ein Bedürfnis habe. Wirkliche Liebe ist eine Liebe, die nicht rechnet, die nicht fragt, was habe ich davon. Und die Gottesbeziehung wäre ja sozusagen erst wirklich reif, wenn man so will, eine schwierige Kategorie, aber reif, wenn wir sagen, ich liebe Gott um seiner selbst willen, weil ich glaube, dass er mich auch um meiner selbst willen liebt und will und bedingungslos annimmt. Des Verlangens und der Liebe. Ich möchte auch als ein Mensch, der in dieser Welt lebt, denken Sie an die Zahlen, auf meinen Glauben nicht verzichten. So. Ich glaube, dass es dran ist, über diese Fragen zu sprechen. Ja? Wenn Gott nicht mehr notwendig ist, ist die Frage, warum ist er denn für uns notwendig? Wie geht das mit dem Zeugnis? Es geht nicht hier darum, dass ich Ihnen jetzt einen Schlüssel, dass wir die ganze Situation auflösen oder so. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie in die Ecke stellen und sagen, jetzt machen Sie das bitte und dann funktioniert es. Es geht mir nicht darum, Ihnen jetzt irgendwelche Tools und Tricks an die Hand zu geben. Aber die Frage, wie kann man sozusagen dieses Zeugnis, diese Zeugnisgestalt, dass Gott für uns wichtig ist, wie kann man diese Zeugnisgestalt, wie kann man ihr eine Form geben? Und wir wissen, dass die Kirchenkrise das natürlich noch zusätzlich erschwert oder vielleicht ganz unmöglich macht, dass man überhaupt dahin kommt, ganz klar. Und der Tjerk von Knippenberg, der war Religionssoziologe bei uns an der Fakultät in Tilburg, der macht das über einen narrativen Ansatz. Der sagt, ich paraphrasiere das Zitat mal eben, der sagt, jeder Mensch hat sowas wie so eine Lebensgeschichte, die er erzählt oder sie erzählt. Ja, immer gibt es sozusagen, eigentlich können wir nicht erzählen. Und Social Media, Storytelling ist da sozusagen der große Erzählraum. Menschen erzählen und kommen natürlich auch in die Likes, das ist auch ein gnadentheologischer Zusammenhang. Ja, man muss es liken, man muss erzählen, man muss wiedererzählt werden, geteilt werden und so weiter. Wir erzählen mit allem, was wir tun. Ja, wie wir uns anziehen, wie wir miteinander umgehen, wo wir Urlaub machen, wie wir unser Leben gestalten, wie wir Räume gestalten und so weiter. Alles erzählt von uns. Ja? Früher war diese Erzählung vorgegeben in traditionalen Gesellschaften. Da war klar, du bist der Sohn oder die Tochter von so und so und dein Leben hat so und so abzulaufen. Das ist Gott sei Dank vorbei. Aber wer wir dann sind, sagt uns keiner mehr. Einfach ganz einfach gesagt. Und deshalb müssen wir das selber erzählen, wer wir sind. Das ist die Funktion von Narrationen. Und dann sagt er von Knippenberg, und das ist auch mit anderen Ansätzen kompatibel, sagt, und eigentlich gibt es diese ganze große Lebenserzählung gibt es nicht mehr, dass man sozusagen von der Wiege bis zur Bahre eine große Geschichte ist, sondern es sind eigentlich Teilgeschichten. Verschiedene Teilgeschichten, verschiedene Berufe, verschiedene, ganz verschiedene Dinge, in denen wir verschiedene Rollen spielen und so weiter. Überall müssen wir irgendwie erzählen. Und in diese Erzählung, die jeder Mensch von sich irgendwie weben muss, können wir vielleicht die kleinen Erzählungen des Evangeliums einweben. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit des Zeugnisses beziehungsweise des Verständnisses von Seelsorge, zu sagen, wir weben in diese in Menschen, die von sich erzählen, in diese sich erzählende Gesellschaft und Kultur, weben wir sozusagen unsere Erzählung ein. Deshalb würde ich, und das damit würde ich schließen, sagen, in der Situation, die ich versucht habe zu beschreiben und über die wir gerne diskutieren können, kann man Seelsorge und dann vielleicht auch dieses schwierige Wort Evangelisierung verstehen als Ermöglichung des Verwebens der Big Story Christentum vom Glück und Heilwerden der Welt mit den Leuten heiligen Small Stories individueller Existenzen. Also jede und jeder nochmal ist eine Small Story, ist eine Individual Story. Und in dieses, zum Beispiel, wenn wir nochmal an die Kasualien gehen, das, was da passiert, ist ja eigentlich bei der Taufe oder bei der Beerdigung und so, wird Ihnen ja wahrscheinlich auch entgegenkommen, dass Leute sagen, bitte sagen Sie das und das. Oder wir möchten noch das und das zeigen, wir möchten noch Urlaubsbilder zeigen, wir möchten noch, keine Ahnung. Das ist eigentlich eine Form von Erzählen, von Narration. Man möchte sozusagen die Lebensnarration des Verstorbenen beenden oder abrunden, gut abrunden. Und die Kunst ist, in dieses Erzählen, das sozusagen die große Kunst ist, die eigentlich jeder und jede beherrschen muss heute, in dieses Erzählen hinein unsere Erzählung anzubieten, zu verweben. Auf völlig unterschiedliche Weise. Durch Kirchräume. Zum Beispiel die Frage, wie gehen wir mit unseren heiligen Räumen um? Jetzt sage ich was Ketzerisches. Wie wir mittlerweile mit unseren Kirchen umgehen, ist, glaube ich, etwas, wie säkulare Menschen mit ihren heiligen Räumen nicht umgehen. Also es gibt ja keine Fahreinführung mehr. Jetzt Corona ist mal was anderes, aber es gab auch vor Corona keine Fahreinführung mehr, wo nicht nach der Messe das zu einem Happening wurde, in der Kirche zum Beispiel. Ja, der Bürgermeister sprach und dann die ganzen Gruppen aus der Gemeinde und so. Die Frage, die man stellen kann, auch aus säkularer Perspektive, was erzählt ihr von und in euren heiligen Räumen? Ich war mal in einem Benediktinerkloster, da war vor dem Chorgebet, wurden 7 Mikrofone angeschlossen, kurz bevor das Chorgebet losging. Und es war unglaublich hektisch. Und da kann man ja die Frage stellen, was erzählen die von sich? Ich hatte den Eindruck von Geschäftigkeit und nicht von Kontemplation. Zum Beispiel. Also es geht nicht um moralische Werte, sondern um die dafür zu sensibilisieren, wie erzählen wir was und wo? Wie wirkt das? Es geht auch nicht darum, dass das irgendwie alles anders und besser werden muss, aber ich finde diesen Begriff des Heiligen da sehr aufschlussreich. Wie gehen wir mit unserem Heiligen um? Nicht im Sinne von, dass es für alle anderen auch heilig sein muss und es ihnen aufstülpen, im Gegenteil, aber wie halten wir unser eigenes Heiliges heilig? Ohne dass es arrogant oder intolerant oder so wird. Im Gegenteil. Das sind Frauen. Oder wie lassen wir Menschen in der Seelsorge, das finde ich auch ganz wichtig, wie lassen wir Menschen in der Seelsorge ihre Geschichten erzählen, zum Beispiel in der Katechese. Dass sie wirklich ihre Lebensgeschichten erzählen können. Und die seelsorgliche Kunst, würde ich sagen, ist, darin zu verweben und zu gucken, wo sind Anschlussstellen, wo wir einen Faden des Evangeliums einweben können. Im Sinne von, das musst du nicht alleine machen. Oder da ist jemand bei dir. Ein ganz wichtiger Faden des Evangeliums ist Segen. Herr Weihbischof, da haben Sie, glaube ich, größere Erfahrungen mit. Ist Segen. Weil Segen etwas ist, was wirklich da noch ein bisschen Transzendenz und ein bisschen so sagt, du musst dein Leben nicht selber nur dirigieren und so weiter. Also damit würde ich gerne schließen. vielleicht auch zur Diskussion stellen, dass in der Situation, in der wir sind, die wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut schön färben sollten, doch zu sagen, vielleicht geht es über so eine narrative und zeugniskonturierte Weise, das Christentum auch heute noch anzubieten. Vielen Dank.
Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.